Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks, ich grüße Sie. Wie das Niedrigwasser Städten am Mittelrhein zu schaffen macht, ist eines unserer Themen heute. Wir schauen zudem nach Köln, wo Menschen, die bislang nur geduldet sind, eine Bleibeperspektive bekommen. Und an die Nordsee, wo Gastronomen sich einiges einfallen lassen, um Personal anzuwerben. In Emmerich hat der Wasserstand des Rheins bereits einen historischen Tiefstand erreicht. Auch in Köln droht ein neuer Rekord. Die Industrie sieht ihre Versorgungssicherheit gefährdet. Und auch am Mittelrhein macht der niedrige Pegel Menschen und Wirtschaft zu schaffen. Noch läuft hier der Frachtschiffsverkehr, wenn auch nur mit 30% Kapazität. Die ersten Fähren hingegen fahren schon nicht mehr. Im Uferbereich fehlt einfach das Wasser. Das trifft die Gemeinden dort hart, vor allem in der Touristensaison. Ludger Fittgau hat die Stadt Kaub besucht, wo die Menschen mit bangem Blick den Wasserstand am Fähranleger beobachten.
Die Fähre in Kaub am Mittelrhein legt ab. Noch.
Ja klar, Frage wie lange noch? Vielleicht heute letzte Mal.
Meinen Sie?
Ja, ich glaube ja.
Albert Ott kennt den Mittelrhein gut, denn er lebt nur wenige Kilometer von Kaub entfernt. Nun steht er am Fähranleger und blickt sorgenvoll auf den Strom, aus dem viele Sandbänke herausragen. Die Fahrrinne ist schmal geworden. Auch Albert Ott hat bereits von Firmen am Oberlauf des Rheins gehört, die nicht mehr genug Nachschub über den Fluss bekommen. Bei der jetzigen Wassertiefe in der Fahrrinne dürfen die Schiffe nur mit 30% der normalen Fracht fahren, erklärt Albert Ott.
Ja, das ist einfach so. Es geht relativ viel, vor allem Massenware, geht über Schiff und da geht es momentan einfach Lieferschwierigkeiten.
Die Folge, die Transportpreise schnellen in die Höhe, die Inflation wird dadurch weiter angeheizt. Dass die Leute sich mit dem Konsum ohnehin im Hinblick auf hohe Energiekosten zurückhalten, spüren die Menschen noch in einem anderen wirtschaftlich wichtigen Bereich, dem Tourismus. Gerade der Bustourismus ins liebliche Mittelrheintal, von dem man hier im Spätsommer und Herbst sehr abhängig ist, hat stark nachgelassen. Das beobachtet Peter Jeschke aus Kaub.
Der Rheine kriegt die Spritpreise, ist ganz klar, fahren die Leute nicht mehr so viel.
Peter Jeschke hat sein Fahrrad für eine Pause am alten Lotsenhaus am Rheinufer in Kaub abgestellt, um den aktuellen Stand des Fährbetriebes zu begutachten.
Die Autofähre fährt noch, ja.
Welche geht nicht mehr?
In Losch, die fährt nicht mehr. Ja, ansonsten die Loscher Fähre fährt in Ingelheim, weil die Ingelheimer zu tief liegt wahrscheinlich, ja.
Lorch ist ein Nachbarort. Ingelheim liegt etwa 30 Kilometer rheinaufwärts, nicht weit von Mainz entfernt. Die Autofähre in Kaub kann deshalb heute noch fahren, weil sie nur sehr wenig Wasser unter dem Schiffsboden braucht, weiß Peter Jeschke.
Ja, hier die Kauber Fähre hat ihre Antriebe höher gesetzt, damit sie besser durch das flache Wasser kommt.
Alles hing hier immer vom Rhein und seinem Schiffsverkehr ab. Deshalb macht der Klimawandel den Menschen große Sorgen. Peter Jeschkes Vater hat hier noch als Rheinlotse gearbeitet, erzählt der 69-Jährige. Viele Familien in Kaub haben noch bis in die 60er Jahre hinein vom Lotsengeschäft gelebt, bevor der Rhein begradigt wurde.
Die Lotsen haben sich hier aufgehalten, haben auf ihre Kundschaft gewartet. Hier unten lagen drei Lotsenboote, die die Lotsen auf die Schiffe gebracht haben und abgeholt haben. Von Sangoa kamen ja auch Lotsen und von Bingen.
Das Lotsengeschäft, der Weinbau und der Schieferbergbau, diese Sektoren ließen das Städtchen Kaub einst erblühen. Doch heute gibt es hier kaum noch Arbeit und nun gibt es obendrein immer weniger Wasser im Strom. Peter Jeschke klingt nicht sehr hoffnungsvoll.
Kaub ist eine sterbende Stadt, hatte mal 2.500 Einwohner, jetzt noch knapp 800. Ja, hier ist ja auch keine Infrastruktur, hier gibt es keine Fabrikenarbeit für die Leute. Ja. Ich selbst habe in Wiesbaden die letzten Jahre gearbeitet. Bin jeden Tag 100 Kilometer gefahren.
Der Rentner verdient sich nun ein paar Euro hinzu, indem er einige Tage auf der Fähre Fahrkarten verkauft, wenn sie fahren darf. Peter Jeschke freut sich, als während des Gesprächs ein paar Regentropfen fallen.
Und jetzt fängt es an zu regnen.
Das ist gut so.
Gut für den Rhein und für die Landschaft, ja, für die Natur.
Die Landschaft, das ist heute neben dem Weinbau das letzte große Pfund für die Menschen, die in Kaub und Umgebung leben. Die Landschaft hat auch ein Paar aus Dänemark hierher gelockt.
Es ist immer so herrlich her, mit den Bergen und mit der Rhein und
der Wein.
Doch die Dänen haben auch schon gehört, dass die fehlenden Transportkapazitäten auf dem Rhein wegen des Niedrigwassers Deutschland in starke wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.
Hat man gehört, ja. Es ist sehr teuer von Deutschland.
Neben dem Tourismus ist ja eigentlich nur der Weinbau geblieben. Aber auch die Trauben leiden arg unter der Trockenheit, sagt Lucia Landwey aus dem benachbarten Lorch. Ihr Sohn sei dort Winzer.
Es ist verboten, momentan die Weinberge zu wässern, außer bis in den ersten 4 Jahren darf man das. Also wenn die Weinberge noch jung sind, sonst würden sie absterben. Und normalerweise die Weinberge darf man jetzt nicht mehr bewässern. Das heißt, es ist eine ganz schlechte Prognose für den Wein dieses Jahr.
Denn die Trauben vertrocknen, wenn nicht bald viel Regen fällt. Immerhin, am Ende der Woche werden auch im Mittelrheintal ausgiebige Regenfälle erwartet. Die Behörden glauben, dass der Rheinpegel dann wieder leicht steigt. Doch das grundlegende Problem bleibt, der Klimawandel. Albert Ott mahnt.
Und zwar, dass alle einfach mehr auf die Natur achten und das schätzen, was wir haben und besser bewahren, achtsamer bewahren. Genau.
Trotz des Klimawandels und der wirtschaftlichen Strukturprobleme am Mittelrhein lieben die Menschen, die hier leben, ihre Region. Sie haben sogar zähneknirschend den Stopp der Pläne für eine neue Mittelrheinbrücke nicht weit von Kaub hingenommen, um den Status des UNESCO-Welterbes nicht zu gefährden. Und sie freuen sich, wie Lucia Landwey, wenn es mit der Vertiefung der Fahrrinne des Rheins vorangeht, wie jetzt bei Lorch.
Das wurde ausgebaggert, ich habe sogar ein Foto.
Okay.
Ja, das war letzten Samstag oder so.
Habe ich es gemacht.
Mhm. Danach ist die Fähre trotzdem stillgelegt worden.
Nun hoffen die Menschen am Mittelrhein auf den Regen. Doch vieles spricht dafür, dass bis zum Herbst das Niedrigwasser vorherrscht.
Ludger Fittgau über das Niedrigwasser im Mittelrheintal. Mehr als 130.000 Menschen leben in Deutschland seit mindestens 5 Jahren mit einer Duldung. Das heißt, sie haben kein Bleiberecht, können aber aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreisen. Ohne ein Bleiberecht aber sitzen sie hier zwischen Baum und Borke. Es gibt kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Perspektiven fehlen nicht nur ihnen. Das Problem wird weitergegeben an ihre Kinder. Die Stadt Köln hat deshalb vor 4 Jahren begonnen, einen Ausweg zu suchen. Behörden wollen Geduldete nicht mehr nur loswerden, sie versuchen ihnen eine Bleibeperspektive zu geben. Vivian Leue hat sich angeschaut, wie erfolgreich sie dabei sind.
Es ist das Jahr 1991. In der Volksrepublik Jugoslawien herrscht Krieg. Viele Menschen fliehen vor der Gewalt. Auch Florim und Nadire entscheiden sich, ihr Land zu verlassen. Das junge Paar kommt nach Deutschland, in die Domstadt Köln. Ohne Pass, mit wenig Gepäck, aber immerhin in Sicherheit. Die Bundesrepublik duldet die Flüchtlinge, allerdings nur, solange auf dem Balkan Krieg herrscht. Anfang der 2000er Jahre müssen viele von ihnen wieder ausreisen. Florim und Nadire sind da schon heimisch geworden, haben eine Familie gegründet und wohin sollten sie zurück?
Wir haben hier in Köln einen Schwerpunkt von Personen aus den ex-jugoslawischen Ländern und da ist es immer nicht ganz einfach aufzuklären, zu welchem Staat gehörst du jetzt eigentlich. Zumal, wenn es ja schon die Eltern oder Großeltern sind, die damals geflohen sind in den 90er Jahren.
Erklärt die stellvertretende Leiterin des Zentralen Ausländeramts in Köln, Christina Böck. Wenn jemand keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat, aber auch nicht ausreisen kann, zum Beispiel weil er oder sie krank ist, es keine gesicherte Reiseverbindung ins Heimatland gibt oder nicht klar ist, welche Staatsbürgerschaft die Person hat, dann bleibt sie vorerst geduldet. Etwa 5.500 Menschen sind in Köln aktuell als Geduldete registriert.
Das Gesetz sagt ja, wenn jemand geduldet ist, dann ist er eigentlich ausreisepflichtig. Das heißt, das Ausländeramt arbeitet mit den Menschen eher in die Richtung, du müsstest ausreisen, vielleicht kann man da auch unterstützen, Rückkehrberatung und so weiter. Wie können wir Ausreisehindernisse ausräumen?
Zumindest war das jahrelang so. Bis sich die Stadt Köln 2016 auf Initiative von Flüchtlingsorganisationen die Frage stellte, warum werden Menschen jahrelang, zum Teil über Jahrzehnte geduldet, ohne auszureisen, aber auch ohne Bleibeperspektive, in einer Dauerschleife aus Bangen und Hoffen. Klaus-Ulrich Prölz, der Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats, erinnert sich.
Wir haben dann zusammen mit zwei anderen Organisationen die Kölner Bleiberechtskampagne initiiert, haben Gespräche geführt mit Politik und Verwaltung, auch mit der Oberbürgermeisterin. Wir haben die Kampagne öffentlich geführt und am Ende stand ein Beschluss, dass die Verwaltung gebeten wird, alle Initiativen zu fördern, die darauf hinwirken, für langjährig geduldete Menschen in Köln eine sichere Aufenthaltsperspektive zu schaffen.
Aus diesem Beschluss folgte im Herbst 2018 ein Projekt, das mittlerweile ein dauerhaftes Programm geworden ist. Es heißt Bleibeperspektiven in Köln. Es fußt auf den Gesetzen zum Aufenthaltsrecht, die nicht nur einen Aufenthalt beenden sollen, sondern auch Bleiberechte bieten.
Allerdings muss man auch sagen, dass die Hürden für diese Normen, also die Möglichkeiten, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, dass die zuweilen doch sehr, sehr hoch sind, sodass doch viele derzeit daran scheitern.
Hier setzt das Kölner Programm an. Es hilft den Betroffenen, die Hürden zu überwinden, erklärt Christina Böck.
Das Programm macht nun aus, dass wir versucht haben, den Fokus zu verändern und zu sagen, okay, wir sind zwar eigentlich die Behörde, die den Aufenthalt beenden müsste, aber es gibt so und so viele Jahre, wo das aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden konnte und ist nicht eigentlich allen, sowohl den Personen als auch unserer Gesellschaft, vielmehr damit geholfen, dass wir jetzt nach vorne schauen und sagen, wie können wir unterstützen, dass wir nun doch diese Hürden des Bleiberechts überwinden.
Dabei geht es unter anderem darum, die Staatsbürgerschaft der Personen zu klären, eventuell Deutsch zu lernen und die hiesigen Gesetze zu kennen. Die Menschen müssen straffrei bleiben, sich um Arbeit bemühen und mindestens seit 8 Jahren einen Duldungsstatus haben.
Der Ansatz ist wahrscheinlich eher so ein pragmatisch tatsächlicher. Also okay, wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen so lange schon geduldet sind. Und ganz ehrlich, wenn wir nichts verändern, werden sie auch in 8 Jahren, in 10 Jahren noch geduldet sein.
Diesen Menschen nun die Sicherheit zu geben, wir helfen dir jetzt, hier zu bleiben, das sei zwar schwer, aber es lohnt sich.
Und ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse ist, dass wir auch Perspektiven für die nachfolgenden Generationen anbieten und damit eigentlich eine ganze Menschengruppe aus diesem stigmatisierten Bereich in eine Ebene bringen. Du hast auf diesem Weg die Möglichkeit, eigentlich doch zu uns zu gehören.
Ob Fachkräftemangel oder alternde Gesellschaft. Es sei auch im deutschen Interesse, diese Menschen langfristig zu integrieren. Da sind sich die Beteiligten in Köln einig. Zudem entlaste das Programm die Kommunalkassen. Denn Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden von den Kommunen gezahlt. Sozialleistungen wie Hartz IV größtenteils vom Bund.
Es ist wirklich eine, wie sagt man so schön, Win-Win-Situation. Die Geflüchteten gewinnen sozusagen, indem sie dann möglicherweise nach vielen, vielen Jahren erstmals einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel bekommen, aber eben auch die Kommune dadurch, dass sie finanziell entlastet werden.
Ankommen lassen statt ausweisen. Vivien Leue über die Hilfe für Geduldete in Köln. Wenn man sich den weiten Strand von St. Peter-Ording vorstellt, könnte man denken, dass es Unternehmen dort nicht schwer fallen sollte, Beschäftigte anzulocken. Aber weit gefehlt. Der Fachkräftemangel ist überall und an dem Urlaubsort in Schleswig-Holstein leiden nach den Corona-Jahren vor allem Hotels und Gaststätten darunter. Eigentlich ist die Konkurrenz um neues Personal also groß, aber nun haben einige Betreiber einen anderen Weg eingeschlagen. Sie wollen gemeinsam Menschen dazu bewegen, für ihren Job an die Nordsee zu ziehen. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar berichtet über das Nordsee-Kollektiv.
Ein unauffälliges Haus am Ortsrand von St. Peter-Ording. Crewhouse steht auf einem Schild an der Einfahrt. Im Garten ist eine Feuerstelle, Liegestühle und 2 Strandkörbe stehen hier. Bis zum Strand sind es nur wenige 100 Meter. In der ehemaligen Pension leben derzeit 16 Leute, die in Mitgliedsbetrieben des Nordsee-Kollektivs arbeiten. Nicht weit entfernt ist ein zweites Crewhaus. Diana Brammann ist Geschäftsführerin des Kollektivs und sie sagt, im Grunde ist es eine große Wohngemeinschaft.
Diese Häuser sind zum Ankommen gedacht. Also dass Mitarbeiter, die schnell hier starten möchten und noch keinen Wohnraum gefunden haben, hier erstmal einziehen können, befristet. Wir machen das für ein halbes oder für ein ganzes Jahr. Und sich hier erstmal vernetzen können. Hier haben sie erstmal alles gestellt. Das sind Zimmer, die alle ein eigenes Badezimmer haben. Die Küche ist voll ausgestattet. Sie brauchen eigentlich gar nichts groß mitbringen, außer ihre Klamotten und eine Bettdecke.
Wohnraum für Mitarbeitende stellen heute Betriebe in fast allen Touristenorten in Schleswig-Holstein zur Verfügung. Was die Mitgliedsbetriebe des Nordsee-Kollektivs unterscheidet, sie haben sich vernetzt und bieten gemeinschaftlich Anreize für künftige Mitarbeiter an.
Die Grundidee ist eben, dass man gemeinschaftlich noch andere Dinge tun kann, auch größere Projekte gemeinsam machen kann. Wir versuchen, die Mitarbeiter auch untereinander zu vernetzen, durch gemeinsame Schulungen, durch Rundtouren, durch die Betriebe, aber auch durch eine Menge Events, kleine, mal am Strand, dass wir gemeinsam Dinge unternehmen. Das sind so unsere gemeinschaftlichen Ansätze, die im Kollektiv gemeinschaftlich eben viel besser gehen, als wenn jeder das einzeln macht.
Etwas, das für Stefanie Fassora sehr reizvoll war. Sie arbeitet im Sommer in Tourismus-Hochburgen, um sich damit im restlichen Jahr Work-and-Travel-Urlaub auf der ganzen Welt zu finanzieren. Sie sieht in der Vernetzung mit KollegInnen aus anderen Betrieben eine Chance.
Weil es ist ja auch oft so, wenn man neu wohin kommt zum Arbeiten und ich bin hier für eine Saison. Ich kenne keinen, ich kenne nur meine Arbeitskollegen. Und im Zweifelsfall haben meine Arbeitskollegen schon genug von mir nach der Arbeit und wollen nicht noch mit mir abhängen. Und dann ist es absolut cool, wenn man Kontakte über andere Häuser auch noch bekommt und einfach auch Freunde außerhalb der Arbeit finden kann.
Inzwischen sind 8 Betriebe mit rund 300 Angestellten im Kollektiv zusammengeschlossen. Die Häuser sehen für sich den Vorteil, dass sie zusammen mehr auf die Beine stellen können, als sie es allein könnten. So hätten sich die Mitarbeitenden ein Fitnessstudio gewünscht, weil es das eben im Umland von St. Peter-Ording nicht gibt. Nur gemeinsam hätten die Mitgliedsbetriebe das finanzieren können. Diese Art der Kooperation sei einmalig in Deutschland, sagt Geschäftsführerin Diana Brammann.
Es sind ja auch Betriebe, die eigentlich in der totalen Konkurrenz zueinander, könnte man meinen, erstmal stehen. Die Lage ist dicht beieinander, haben alle ein ähnliches Klientel. Also dieses, wir legen alles offen, das tun wir ja im Nordsee-Kollektiv. Wir sprechen über Gehälterstrukturen, wir sprechen über diverse interne Themen. Komplett weg von der Konkurrenz hin zur Kooperation gibt es so noch nicht.
Mit einer eigenen App können sich die Mitarbeitenden vernetzen, verabreden oder am sogenannten Dienstagsding teilnehmen, erklärt Stefanie Fassora.
Dann gibt es auch mal Yoga am Strand, einfach mal so ein kurzes Ding. Oder wir gehen mal auf einen Kaffee, auf ein Frühstück. Dass einfach regulär jeden Dienstag was angeboten wird, das einfach in den Köpfen von den Leuten ist. Hey, es ist Dienstag. Irgendwas geht, lass mal gucken, vielleicht habe ich Zeit, vielleicht kann ich meine Schicht noch tauschen und es wird auf jeden Fall abwechslungsreich, dass echt für jeden was dabei ist, zu jeder Uhrzeit was dabei ist.
Auch Jana Wiedmann arbeitet in dieser Saison in St. Peter-Ording. Zwar kommt sie aus dem Norden und kennt die Gegend gut, aber Freunde, mit denen sie nach der Arbeit an der Rezeption eines Hotels ihren Feierabend verbringen könnte, hat sie hier nicht. Deshalb fand sie das Angebot des Nordsee-Kollektivs spannend.
Natürlich war das auch noch ein kleines Plus, einfach zu wissen, ich kann hier den Sommer mit netten Leuten in meinem Alter verbringen und hier eben auch bezahlbaren Wohnraum finden. Das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt.
Die anderen Hotel- und Gastrobetriebe in St. Peter-Ording beobachten das Modell des Nordsee-Kollektivs genau. Marco Lass ist selbst Hotelier und Vorsitzender des DEHOGA-Ortsvereins. Er sagt, jede Maßnahme, die ein Betrieb ergreift, ist erstmal gut.
Dass Hotels was machen, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch Mitarbeiter zu halten, ist ganz wichtig für die Branche und ist sehr gut für den Ort und auch für den ganzen Kreis hier, dass sowas gemacht wird. Ich sehe da keinen Nachteil. Ich finde das gut und sie nehmen auch viel Geld in die Hand und das soll dann auch belohnt werden.
Mitarbeiter-WGs mit Strandkorb. Jörn Schaar war das über das kollektive Werben um Personal in St. Peter-Ording. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und verabschiede mich. Einen Hinweis auf die nachfolgende Sendung will ich Ihnen noch geben. Meine Kollegin Regina Brinkmann erwartet Sie nach den Nachrichten mit Campus und Karriere und der Frage, wie Altersdiskriminierung Unternehmen schaden kann. Machen Sie es gut.